Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ich möchte Abel. Im Grunde liebst du ihn nicht, also bitte ich dich. Lass ihn mir.
Und was, wenn ich Nein sage?
Dann ist Krieg.
Ja. Zwei Frauen streiten um die Liebe eines Mannes. Dabei kann es sich nur um einen französischen Film handeln, meinen sie? Dann haben sie auch recht. Wieso dieses Liebesdreieck trotz Klischeeverdacht dennoch ganz schön geworden ist, das hören wir gleich. Der Schauspieler Louis Garrel gehört zu den bekanntesten Gesichtern des französischen Kinos. Als Sohn des Nouvelle Vague-Regisseurs Philippe Garrel stand er schon als Kind vor der Kamera und nach unzähligen Rollen als etwas lethargisches Love Interest mit Schlafzimmerblick zieht es ihn mittlerweile auch hinter die Kamera. Sein Spielfilm »Ein Mann zum Verlieben« kommt wegen der Corona-Pandemie leider nur auf DVD zu uns. In dem Film selber spielt Louis Garrel Abel, einen anfangs naiven Mit-30er, der von seiner Freundin verlassen wird und sich erneut verliebt. Als seine Ex dann wiederkehrt, steht Abel zwischen den Stühlen. Im Original heißt der Film Un homme fidèle, also ein treuer Mann. Was bedeutet für Regisseur und Hauptdarsteller Louis Garrel der Wert der Treue? Das habe ich ihn selbst gefragt.
Non, mais c'est par exemple la fidélité, on pourrait dire que c'est pas seulement la fidélité littérale.
Treue ist im Film, aber auch für mich, nicht ganz im wörtlichen Sinne einer ehelichen Treue gemeint. Es geht vielmehr um die Frage, ob man sich selbst treu sein kann. Und ich muss feststellen, dass ich mir persönlich nie treu bin. Das war vielleicht ein Ausgangspunkt für den Film. Dieses Thema beschäftigt mich stark. Ich habe mal ein Buch von Luc Bondy gelesen, dem bekannten Theaterregisseur, mit dem ich auch sehr viel zusammengearbeitet habe. Und Bondy beschreibt darin eine Alltagsszene, die er ganz furchtbar findet. Er trifft jemanden wieder, den er möglicherweise 10 Jahre nicht mehr gesehen hat. Und dieser jemand sagt: Mensch, Luc, du hast dich ja überhaupt nicht geändert. Und das, beschreibt Bondy, fand er einfach nur ganz schrecklich. Ich kann mich in 10 Jahren doch nicht verändert haben. Das ist doch vollkommen unmöglich. Und genau so geht es mir. Man muss sich doch ändern. Das ist doch komplett normal. Es gibt aber Leute, die sich nicht ändern wollen. Ich selbst habe mich vielleicht sogar in eine Richtung entwickelt, die ich vor 20 Jahren noch ganz furchtbar gefunden hätte. So viel zum Thema Treue. In meinem Film spiele ich einen Mann, der seiner Frau so unglaublich treu ist, dass er sogar in dem Moment, in dem sie ihn dazu auffordert, ihr untreu zu werden, dies aus Treue tut. Und ich glaube, er tut es deswegen, weil er sich selbst in dem Sinne treu bleiben will. Aus Liebe zu ihr. Er liebt es, sich dieser Frau zu unterwerfen. Er folgt ihr umstandslos, weil er sie in der Beziehung als überlegene Kraft begreift.
War denn auch die Figur des Abel der Ursprung des Films, als sie dann sich zusammen mit Jean-Claude Carrière ans Drehbuch gesetzt haben? Oder gab es eine andere Szene, eine andere Idee, wie sie sich dem Ganzen genähert haben?
Jean-Claude Carrière arbeitet schon ganz lange mit verschiedensten Künstlern und Filmemachern. Berühmt sind seine Kooperationen mit erstklassigen französischen Komikern wie Jacques Tati oder Pierre Etex. Und ich glaube, dass man schon in diesen Filmen die Figur des fatalistischen Mannes findet, der selbst, wenn ihm brutale Dinge widerfahren, einfach lächelt und weitermacht. Diese Figuren sind darin mit Buster Keaton verwandt, der auch gegen die Mühlen der Welt anläuft und bei allen Katastrophen und Rückschlägen einfach seinen Weg fortsetzt. Und auch der von mir gespielte Abel hat etwas davon. Er beklagt sich niemals. Er nimmt die Dinge, wie sie sind. Er geht voran. Man könnte vielleicht sagen, Abel fehlt etwas Männlichkeit. Aber eventuell ist ja diese schweigsame Art eine Strategie, wie Abel Lebenssituationen und damit auch seine Beziehung dominieren kann.
Das ist ja wirklich spannend mit der Männlichkeit, denn für mich ist der Film auch eine Idee oder ein Bild einer anderen Männlichkeit, denn eine andere dominiert ja eigentlich in anderen Filmen. Ich mag das Wort toxische Männlichkeit zwar nicht, aber es fällt ganz häufig. Wie wichtig war es Ihnen denn auch in dem Film, eine Art von anderer, zärtlicher, unsicherer Männlichkeit zu inszenieren?
Die Frage nach der Männlichkeit ist ein ziemlich schwieriges Thema. Ich bin aber umgeben von Frauen, die immer kämpfen und die stark sind und gleichzeitig ihre Wirklichkeit nie aus den Augen verlieren. Dennoch beherrschen Fragen nach toxischer Männlichkeit häufig die öffentliche Meinung. Für mich war diese Weltsicht von männlicher Dominanz eigentlich nie ein Thema. Ich habe viele starke Frauen erlebt, angefangen von meiner Mutter, die zum Beispiel ins Gefängnis gegangen ist, um dort mit Häftlingen zu arbeiten und die dabei unheimlich viel Stärke gezeigt hat. Oder auch andere Frauen und Freundinnen, die zum Teil Absolventinnen der renommiertesten Schulen und Kunsthochschulen Frankreichs sind. Und ich, der Mann, Ich habe ja nicht mal Abitur. Also für mich ist es immer so gewesen, dass ich mich selbst permanent in Frage gestellt habe. Die Frauen in meinem Leben waren und sind dominant. Aggressive, dominierende Männlichkeit spielt in meiner Sozialisation keine Rolle.
Für Abel ist es ja ganz interessant in ihrem Film, weil der einzige Mann, dem er ja begegnet, ist der kleine Junge, ist der Joseph. Und ich hatte das Gefühl, dass in der Begegnung mit Joseph bei ihm was passiert. Er fremdelt mit dem Jungen. Es sind auch manchmal so unheimliche Momente zum Teil. Können Sie erklären, was Abel da passiert während des Films, wenn er mit Joseph sprechen muss, wenn er ihm begegnet? Er fremdelt sehr stark mit dem Kleinen.
Non, mais l'idée, par exemple, quand on a écrit le personnage de l'enfant avec Jean-Claude, c'était...
Jean-Claude Carrière und mir war von vornherein klar, dass wir da kein Klischee eines französischen Kinokindes abbilden wollen. Wir haben es hier mit einem enorm intellektuell überlegenen und letztlich auch trickreichen kleinen Jungen zu tun. Ein sehr kluges Kind. Und dem gegenüber steht Abel, der im wahrsten Sinne des Wortes naiv ist. Naiv im Sinne von, dass er ständig wiedergeboren wird. Und jemand, der ständig wiedergeboren wird und mit einem Elfjährigen konfrontiert wird, der muss erkennen, dass der Elfjährige letztendlich älter ist und damit auch überlegen. Für den Zuschauer sind diese Konfrontationen auch sehr unterhaltsam. Man sieht hier ständig, wie dieser Abel, dieser vermeintlich Erwachsene, von einem Kind manipuliert wird. Und Abel lässt sich auch manipulieren, genauso wie er sich auch von Frauen dominieren lässt. Wir haben hier also dieses Kind, das enorm klug ist. Und ich muss sagen, ich selbst lebe umgeben von vielen Kindern. Kinder sind ganz oft so, wie wir es im Film zeigen. Sie sind erst einmal grundsätzlich große Schauspieler. Und sie sind auch Menschen, die ständig vorausdenken. Sie denken sich Strategien aus und sind damit in ihren Abläufen immer 3-4 Schritte uns Erwachsenen voraus. Und für Abel kommt noch dieses sehr merkwürdige und komische Moment hinzu, sich als Stiefvater dem Kind gegenüber zu positionieren. Ich selbst habe das erlebt und das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Man hat sehr widersprüchliche und merkwürdige Gefühle in solch einer Situation.
So merkwürdig wie auch der Rhythmus Ihres Films ist. Das fand ich auch sehr spannend, dass man ihn nicht wirklich fangen kann. Plötzlich ist eine Komödie, dann wechselt das ins Beziehungsdrama, dann ist es sogar eine Detektivgeschichte zum Teil. Wie wichtig war es Ihnen, dass quasi so häufig wie Abel seine Positionen, seinen Gefühlen ändert, auch der Film quasi seinen Rhythmus ändert?
Der Ausgangspunkt des Films ist natürlich der einer Postkarte. Also Frankreich als Klischee. Auch unser Filmplakat spielt damit. Da sieht man einen Mann und zwei Frauen, typisch französisch. Man sieht es und denkt, es muss ein französischer Film sein. Deshalb ist es wichtig, diese Erwartungen zu unterwandern. So ist der Film auch aufgebaut. Mit jeder Szene täuschen wir die Erwartungen. Wichtig ist das Überraschungsmoment der Geschichte. Es ist ein bisschen so wie ein Zuschauer, der einem Zauberkünstler gegenüber sitzt. Der Zauberkünstler richtet die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf etwas, während er plötzlich und unerwartet etwas ganz anderes macht. Und genau so haben Jean-Claude und ich an diesem Drehbuch gearbeitet.
Wenn Sie sagen, dass Sie mit den Erwartungen eines Klischee französischen Film spielen wollen. Es ist ja interessant, dass sie gerade die französische Kritik zu ihrem Film geschrieben hat, dass sie in der Tradition stehen von großen Regisseuren wie Romère, Téchiné, also wieder das Wort der Nouvelle Vague. Kann man gar nicht dem Klischee des französischen Films entfliehen, auch wenn man ihn quasi auf die Schippe nehmen möchte?
Das hängt natürlich davon ab, wer diesen Film macht. Aber es ist immer besser, von einem Klischee auszugehen, als bei einem Klischee am Ende zu landen. Und natürlich spricht man immer das Alphabet mit den Buchstaben, die man gelernt hat. Ich habe im Kino natürlich sehr viel gelernt und viel zu lieben gelernt bei Regisseuren wie François Truffaut. Und es ist kein Wunder, dass eigentlich meine Filme eine ständige Hommage an Truffaut sind. Ich kann da nicht anders, es ist so. Gleichzeitig reise ich sehr gerne und zeige meine Filme im Ausland. Und natürlich erwarten die Zuschauer, wenn sie einen französischen Film sehen, einen französischen Film. Aber sie erwarten vor allem auch eine gewisse Idee Frankreichs wiederzufinden. Deswegen wehre ich mich da auch nicht dagegen. Jean Renoir hat Nachwuchsregisseuren mal gesagt, gehen Sie nicht in die weite Welt hinaus, sondern fangen Sie an, bei sich vor der Haustür zu drehen. So wird es auch ein chinesisches Kind interessieren, wie ein Kind in Frankreich lebt. Solche universalistischen Filme sind es, die ein globales Publikum erreichen.
Regisseur und Schauspieler Louis Garrel über seinen Liebesreigen Ein Mann zum Verlieben. Der Film ist erschienen in Deutschland exklusiv auf DVD, Blu-ray und Video on Demand.
Top 5.
Nach dem Interview mit Louis Garrel bleiben wir noch etwas in Frankreich, denn kommenden Donnerstag wird der ewige Revolutionär des Kinos, ach was, der audiovisuellen Kunst überhaupt, 90 Jahre alt. Jean-Luc Godard. Vor ein paar Wochen sprachen wir hier über das Werk mit seinem deutschen Biografen Bert Rebhandl. Ein Gespräch übrigens, das Sie noch online nachhören können. Doch jetzt widmet Hartwig Tegeler seine Kolumne den Filmen des französisch-schweizerischen Filmemachers, der alle 10 Jahre das Kino beerdigt, nur um es dann in einer neuen Form wiederzubeleben.
Lust auf den Film?
La vérité, le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Der Film ist die Wahrheit 24 Mal in der Sekunde.
Film ist wie ein Schlachtfeld, sagt er eben.
One word, emotions.
Also im Grunde alles, was man empfindet.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5, Außer Atem, 1960.
Der Kleinkriminelle Michel, Jean-Paul Belmondo und die amerikanische Studentin Patricia, Jean Seberg, rauchend, auf dem Bett sitzend, vor der Polizei fliehend. Liebe, Tod, le cinéma eben. Godards Debüt drehte die filmischen Erzählstandards durch die Mühle. Handkamera, natürliches Licht, Jump-Cuts, Achsensprünge, Asynchronität von Bild und Dialog. Der flirrende Geist des Aufbruchs der frühen 1960er Jahre in eine filmische Form gebracht. Und dann dieses Ende. Belmondo läuft vor der Polizei weg.
Ich hab die Nase voll. Ich bin todmüde.
Der Schuss. Belmondo fällt hin und drückt sich, weil er ja einen vollendeten Film totsterben will. Selbst die Augen zu. Von hier aus revolutionierte Godard das Kino. Sein Einfluss auf andere Filmemacher war riesig.
Ruhe!
Bitte Ruhe!
Die radikale filmische Form von Außer Atem war aber auch dem mangelnden Budget geschuldet. Ach ja.
Platz 4. Die Verachtung. 1963.
Das Filmemachen. Das Geld. Und die Kunst. Den Aphorismus vom Film als Schlachtfeld, den der Regisseur Samuel Fuller 1965 in Godards Pierrot le Fou formuliert, bezieht sich auch auf die dem Filmemachen ewig innewohnende Auseinandersetzung zwischen Kommerz und dem Beharren auf Kunst. Der alte Regisseur Fritz Lang, der die Odyssee verfilmt, philosophiert in Die Verachtung:
Jeder Film muss eine Idee klar zum Ausdruck bringen, Jerry. Hier geht es um den Kampf des Individuums gegen das Schicksal.
Das Filmemachen, die scheiternde Beziehung zwischen dem Drehbuchautor und seiner Frau, Michel Piccoli und Brigitte Bardot, das Licht von Capri und die Selbstreflexion über das Filmemachen in dem schicksalhaft ewigen Kampf des Filmemachers gegen den Produzenten, / Geldfritzen. Am Ende aber siegen sie, die magisch schönen Bilder, wenn Odysseus übers Meer blickt.
Platz 3. Weekend, 1967.
Hast du gehört, was der vorhin gesagt hat? Wir sind alle Brüder, hat Marx gesagt.
War aber nicht Marx. Ein anderer Kommunist hat das gesagt. Jesus hat das gesagt.
Wie Eisenstein oder Pasolini nutzte auch Godard Ende der 1960er Jahre den Film, um Marx' Theorien zu verbreiten. Er prangert die Dekadenz der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft an, wähnt sie kurz vorm Zusammenbruch.
Zu spät!
In Weekend dafür das Bild von endlosen Staus und Autounfällen. Der Kapitalismus hat das soziale Zusammenleben zerstört. Nur die Revolution kann Abhilfe schaffen, sagt Godard. Und lässt Alice im Wunderland, Emily Bronte und den Revolutionär Saint-Just auftreten. Godard im Dienst des Klassenkampfes in einem Film, der ideologisch, ästhetisch und dramaturgisch ganz und gar aus einem anderen Jahrhundert stammt. Weekend endet mit der Schrifttafel, auf der zu lesen steht Fin du cinéma, das Ende des Kinos. Das Kino war aber nicht zu Ende und auch nicht bei Godard selbst.
Platz 2, Vorname Carmen, 1983.
Willst du nicht wissen, warum ich hier bin?
Ja doch, es gibt Text für den Dialog.
Fast eine konventionelle Erzähldramaturgie, fast. Godard spielt den einst großen Filmregisseur, der über die Zeitläufte philosophiert und parliert.
Heutzutage macht man nie das, wozu man Lust hat. Ich habe Lust, das zu sagen, also sag ich's.
Maruschka Detmers als Carmen, die Nichte des Filmemachers, Mitglied einer Bande, die eine Bank überfallen will. Carmen wird sich in einen Polizisten verlieben, parallel dazu die Proben eines Streichquartetts. Film als Komposition zwischen Tönen, Musik, Geräuschen und einer Geschichte, die die Grenzen zwischen dem Komödiantischen und dem Ernsten virtuos durcheinander wirbelt. Bilder und Bedeutungen sind ganz von der Leine gelassen.
Platz 1. Bildbuch. 2018.
Das Spätwerk. Keine konventionelle Filmerzählung mehr, sondern überbordende Collagen aus Fragmenten der Filmgeschichte, Literatur, bildender Kunst, dazu die komplexen Bezüge zur Musik. Immer hermetischer, vom Zuschauer vollkommene Hingabe an den Bewusstseinsstrom in Bildern verlangend. Wie immer auch die Reflexion und Selbstreflexion des Filmemachers. Spürbar in allen Stilen, die zitiert und entworfen werden in den Filmessays wie Bildbuch, der Wunsch Godards mit seinen Bildern, ein Bild der Realität zu erschaffen, zu dekonstruieren und es wieder neu zu schöpfen.
Fünfmal Godard zum 90. Fünf Reinkarnationen vom jungen Wilden über den Maoisten bis hin zum Essay-Genie. Und die nächsten beiden Filme sollen auch wohl schon fertig sein. Wir sind gespannt. Die folgende Stimme, die ist auch sehr bekannt, zumindest in der Filmwelt. Das hier ist Martin Scorsese.
Citizen Kane will always be something that demands attention and respect and admiration for another way of looking at the world through the cinematic eye.
Citizen Kane sei bis heute ein Film, der respekteinflößend und bewundernswert ist, dafür, wie er die Welt mit rein filmischen Mitteln betrachtet. Und bevor wir uns mit Mank von David Fincher beschäftigen, der die Entstehungsgeschichte von Kane erörtert, lassen wir Love Überland uns nochmal erzählen, worum es im Debütfilm von Orson Welles eigentlich geht, für alle, die Citizen Kane vielleicht noch nicht gesehen haben.
Rosebud.
Das ist eins der größten Mysterien der Filmgeschichte. Dieses letzte Wort, das aus den leinwandausfüllenden Lippen des sterbenden Charles Foster Kane fällt, Rosebud. Was bedeutet dieses Wort? Das fragt sich auch der Reporter der Wochenschau, der sich aufmacht, das Leben dieses großen amerikanischen Bürgers Citizen Kane aufzuhellen, der reich und mächtig genug war, Amerika in einen Krieg zu drängen. Dieses Großunternehmers, Zeitungsmagnaten und Strippenziehers der öffentlichen Meinung, der mit seinem unermesslichen Vermögen und seiner Arroganz die Realität korrumpieren konnte.
Aber die Leute werden denken...
Sie denken das, was ich will.
Weil Kane sich aber tatsächlich nach Bestätigung sehnte, wollte er auch Gouverneur werden.
Als er merkte, dass wir ihn lieben, wollte er, dass die Wähler ihn genauso lieben.
Doch statt liebestrunken wurde er schließlich so machtbesoffen, dass er am Ende alles verlor.
Warum lässt du mich nicht in Ruhe?
Ich habe meine Gründe, das genügt wohl. Wozu soll ich sie dir erklären?
Citizen Kane war ein Film für Geeks, eine zweistündige Enzyklopädie der Filmtechniken, der alten wie auch neu erfundenen. Die Erzählstruktur war neu, eher ein Puzzle aus Einzelgeschichten als eine stringent verfilmte Biografie. Und der Film erweiterte auch den Erfahrungsraum des Zuschauers mit den neuen Mitteln des Tonfilms wie Hall, überlappenden Dialogen und komplexen Soundstrukturen. Aber vor allem das Bild war neu. Der experimentierfreudige Kameramann Greg Toland filmte häufig von unten, weshalb plötzlich Decken sichtbar wurden, die die Akteure in eine ungewohnte, fühlbare Enge beförderten. Er zeigte extreme Nahaufnahmen und spielte mit zweiten Ebenen durch Rückprojektionen. Vor allem aber schockierte die Tiefenschärfe, die er mit verschiedenen Linsen erzeugte und die den Zuschauer zwang, sich nicht nur auf die Person im Zentrum einer Einstellung zu konzentrieren, sondern auch auf Dinge und Geschehnisse am Bildrand. Und weil jeder der fünf interviewten Erzähler ein anderes Gefühl zu Kane hatte, so wechselt der Film entsprechend durch sämtliche Genres. Pendelt munter zwischen Gothic-Horror-Mystery zu operettenhaften Wendungen, von kafkaesker Beklemmung zur romantischen Komödie, von surrealistischen Schnitten wie bei Buñuel springt er zu Slapstick und von Screwball-Dialogen zur Opernaufführung, wo er 4 oder 5 Minuten lang Kanes Geliebte wirklich schlecht singen lässt. Und dann endet alles schließlich im düsteren Psychodrama. So ganz nebenbei zeigt Wells allerdings auch noch gesellschaftliche Mechanismen, zum Beispiel wie Zeitungen die Meinung manipulieren.
Der Chronicle hat eine 3-spalten-breite Schlagzeile. Warum haben wir nicht auch eine 3-spalten-breite Schlagzeile in unserem Enquirer?
Weil die Nachricht nicht groß genug war.
Mr. Carter? Eine größere Schlagzeile macht auch die Nachricht größer, das ist meine Ansicht.
It can't be loved.
Ganz unglaublich, was Orson Welles alles in Citizen Kane hineingepackt hat. Aber es ist faszinierend, ihm und den Schauspielern aus seinem eigenen Mercury Theater dabei zuzusehen, wie sie sich durch diesen gigantischen Haufen von Genrelektionen und anekdotischen Teilgeschichten hindurchackern. Mittendrin das 25-jährige Kraftwerk Orson Welles in der Hauptrolle. Er altert schrittweise vor der Kamera, vom lebenslustigen, arroganten Kane mit 25 bis zum misanthropen Eigenbrötler Kane vor seinem Tod. Und dabei hilft ihm die Maske, für die die Make-up-Artistin erstaunliche Hilfsmittel für 27 verschiedene Lebensstufen erfand.
Du bist zu alt, mich noch Mr. Thatcher zu nennen, Charles.
Und Sie sind zu alt, sie anders anzureden.
Dass dieser Film bei all seiner Überladenheit so lebenssprühend ausfiel, das lag vor allem daran, dass Welles alle Techniken beim Drehen ja auch erst lernte, dass er dabei alle gültigen Kinoregeln ignorierte und stattdessen selber ausprobierte, voller Begeisterung für die Möglichkeiten, die ein Film eröffnete. Das Filmstudio, sagte Welles später mal, war die größte elektrische Eisenbahn, die ein Junge jemals hatte. Bei Citizen Kane hat Orson Welles wie im Rausch damit gespielt.
Macht es dir etwa so Spaß, eine Zeitung herauszugeben?
Ich weiß nicht, wie man eine Zeitung macht, Mr. Thatcher. Ich experimentiere noch. Babalabab.
Er hatte noch nie einen Film gedreht, da bekam Orson Welles, gerade mal 25 Jahre alt, einen Blankoscheck des Hollywood-Studios RKO. Er konnte für sein Debüt machen, was er wollte, mit wem er wollte und am wichtigsten, er hatte die Rechte am Final Cut. Etwas, das selbst Charlie Chaplin Anfang der 1940er Jahre nicht wirklich besaß. Welles beauftragte den Schriftsteller und Drehbuchautor Herman Mankiewicz mit einem Drehbuch. Wie dieser die Geschichte von Citizen Kane entwickelte, damit beschäftigt sich nun David Fincher in seinem Spielfilm Mank, der nächsten Freitag auf Netflix erscheint und uns Mankiewicz als zynischen, trinkenden Ostküstenautoren vorstellt, der immer wieder in die Arme des Zeitungstycoons William Randolph Hearst läuft.
This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank.
Mankiewicz. Herman Mankiewicz. New York playwright and drama critic.
Turned humble screenwriter, Mr. Hearst.
Why? No need to be humble, Mr. Mankiewicz. Picture's the talk of the future. They're gonna need people who honor words, give them voice.
Oh, I wouldn't have thought you'd be that keenly interested in the honoring of words.
Ein Ausschnitt aus Mank und keine Sorge, Sie haben richtig gehört, der ganze Film ist in Mono gedreht. Anke Lewicke, Filmkritikerin, ist im Studio und in Stereo. Anke, du hast auch Mank gesehen. Was interessiert denn David Fincher an Herman Mankiewicz und seiner Drehbucharbeit?
Naja, ich würde mal sagen, jede Beschäftigung mit Citizen Kane ist doch auch immer eine Beschäftigung mit dem System Hollywood, eben mit dem Wesen der Traumfabrik. Ja, und Mank war ja, auch wenn er sich völlig anders gesehen hat und er war ja auch eine schillernde Figur, war er ja trotzdem ein Rädchen in dieser Fabrik. Also er ist ja Ostküstenintellektueller gewesen, ist mit großer Klappe, kann man sagen, zur Westküste gefahren, hat dann ja auch ganz vielen Kollegen geschrieben, das Telegramm kommt ja auch in dem Film vor, kommt alle her, hier ist quasi die Kuh, die wir melken können. Ja. Aber dem ist eben nicht so, wie wir dann in dem Film erfahren. Und das Ganze geht los, wir sind in der Wüste und da ist er, hat einen Unfall gehabt, Mank. Er ist bewegungsunfähig. Zwei Frauen helfen ihm, eine tippt für ihn, die andere pflegt ihn. Und Orson Welles hat ihn eben mit dem Buch beauftragt. Und dieses Buch besteht aus lauter Rückblenden, genauso wie eben Citizen Kane. Und er lässt eben seine Zeit in Hollywood da nochmal Revue passieren. Und man könnte auch von torkelnden Erinnerungen sprechen, ja. Weil, ich meine, Gary Oldman macht das toll. Ja. Er ist ja eigentlich immer so leicht angesäuselt. Und er ist ja auch so ein bisschen so, dass er eigentlich Hollywood auch immer den Spiegel vorhält. Also er spricht ja doch häufiger die Wahrheit immer ja, aus.
Er ist der Narr, der Clown, der es einfach sagt, wie das ist, dass das eben eine zynische Anstalt ist, in die man ihn da halt eingeliefert. Sag mal, Anke, jetzt würde man meint, ein Film, der die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane erzählen möchte, und irgendwie will er das ja, konzentriert sich vor allem auf den Konflikt zwischen Mankiewicz und Orson Welles. Ne? Die große Frage, wer schrieb dieses Meisterwerk? Aber, das fand ich sehr interessant an David Finchers Spielfilm, Orson Welles tritt ja kaum wirklich auf. Mank, das ist vielmehr ein Film entlang dieser Konfliktlinie Mank und William Hearst, also dieser Zeitungstycoon. Zwei Männer, die ehrlich gesagt nicht unterschiedlicher sein könnten.
Ja, ich glaube, dass es David Fincher im Grunde um die Machtverhältnisse geht, weil auch wenn Orson Welles eben mit 25 alle künstlerische Freiheiten hatte, er war letztlich dann doch auch nur ein Rädchen in dieser Traumfabrik. Und er hat ja auch mal gesagt, Citizen Kane war großartig, aber danach ging meine Karriere immer abwärts, weil er eigentlich dann kein Geld mehr bekommen hat. Und das, glaube ich, reißt Fincher einfach, diese ganzen Machtverhältnisse zu zeigen. Und da kann er sich dann ja auch visuell unheimlich austoben. Und da gibt es ja eine tolle Szene, da wird eigentlich auch Citizen Kane zitiert. Und zwar sehen wir den MGM-Studiobus Louis B. Mayer, wie er da so durch seinen Flur läuft und Mank und seinem Bruder Joseph einfach die Regeln von seinem Studio erklärt. Also die Kamera ist vor Mayer, zeigt ihn, wie es Orson Welles auch ganz häufig gemacht, so von unten, damit er noch mächtiger wird. Und dann sagt er eigentlich quasi, ich bestimme alles hier und ich weiß, was die Gefühle sind und so weiter. Und am Ende sagt er, MGM steht eben für meine Mischpoke, also für meine Familie. Also es ist ganz klar, wer das Sagen hat. Und wir kriegen dann immer mehr mit. Aber es gibt noch einen Hintermann, der auch das Sagen hat, vielleicht das größere Sagen. Und das ist Hearst. Und den trifft Mank dann ja auch immer wieder. Und der lässt auch in einer eindrücklichen Szene gar keinen Zweifel, wer eigentlich das Sagen hat und für wen eigentlich Mank die ganze Zeit schreibt. Also da kriegt der Film dann auch was fast Kafkaeskes. Und da sind wir auch wieder bei diesen klaustrophobischen Bildern von Orson Welles in Citizen Kane und anderen seiner Filme.
Der Film selber ist ja auch in Schwarz-Weiß und in Mono. Das ist jetzt aber keine Spielerei, wie das zum Beispiel Quentin Tarantino gerne macht, dass man die Bildspur auch noch bearbeitet, quasi auf Film gedreht mit Rissen und mit den Punkten, mit dem Flirren, alles, was die Haptik nochmal betont. Bei David Fincher ist das zwar digital gedreht, man sieht das aber auch eben in Form eines klassischen Hollywood-Films.
Ja, und eines klassischen Hollywood-Films, der einfach alle möglichen Filme zitiert. Das ist ja so das Tolle daran. Und der gleichzeitig dabei Hollywood immer vorführt. Du hast es ja schon gesagt, Mank war ein Hofner, vielleicht war Orson Welles auch so eine Art Hofner. Und da gibt es dann ja eine ganz tolle Szene in Hearsts Schloss, Xanadu, könnte man sagen, ist ja auch so eine, ja, zu Stein gewordene Traumfabrik. Ja. Und da sitzen sie alle, es soll ein Film Marie Antoinette gedreht werden, so sitzen sie alle wie am französischen Hof und dann sieht man sie da alle so sitzen und dann steht eben Mank auf und hält da seine große flammende Rede, wo es auch viel um Politik geht und wo er Hearst angreift und vorführt. Da kommt auch so das politische Gewissen raus und das ist auch eine Plansequenz, also es ist so, wie Citizen Kane auch häufiger gearbeitet hat. Also es hat auch was Theaterhaftes. Und Orson Welles hat ja auch immer gesagt, für ihn als der, der vom Theater und Radio kommt, zählt das Wort. Und das ist bei David Fincher auch so. Wir haben Bilder, aber wir haben auch tolle Worte in dem Film.
Geschrieben wurde das Drehbuch übrigens ursprünglich von David Finchers Vater, der an Krebs gestorben ist, dessen großes Projekt das war, dieses Drehbuch, dieser Film. Anke, aber das ist zurzeit noch so, dass das Freudengefühl für den Filmhistoriker, dieser Film. Aber ich würde sagen, dass Mank darüber hinausreicht, denn der Film ist auch eine Abrechnung mit Hollywood, der Traumfabrik, in dem auch Albtraumbilder produziert werden. Fake News, müsste man sagen, ein Ort der falschen Bilder, der Lüge, der Manipulation, der Öffentlichkeit und Politik. Und wir sehen dort ja auch einen Wahlkampf, einen Gouverneurswahlkampf.
Ja, es geht um den Wahlkampf 1934, Upton Sinclair, für den Mank eindeutig war. Es geht einfach darum, wie Hollywood, beauftragt von Hearst, eigentlich falsche Bilder in Auftrag gegeben hat, wo die ganze Kommunistenangst und so weiter geschürt wurde und es gar nicht um Sinclairs Ideen ging, um eine soziale Marktwirtschaft und was, da wurden Lügen produziert. Und ich finde es eben ganz interessant, man könnte auch mit Bertolt Brecht kommen, ja. Und der ja gesagt hat, jeden Tag gehe ich auf den Markt, wo Lügen verkauft werde, hoffnungsvoll reihe ich mich ein in die Reihe der Verkäufer. Das war Brecht, so hat er seine Erfahrungen in Hollywood zusammengefasst. Und im Grunde, finde ich, ist bei Mank auch, und das finde ich ganz so interessant, da gibt es auch so ein politisches Gewissen. Deshalb will er das ja auch alles mit Hearst erzählen und schauen, wie so amerikanische Männer sich selbst machen und wie sie Bilderpolitik betreiben, wie sie Hollywood dafür einspannen. Und wir lernen Hollywood als Machtapparat kennen, wir lernen Hearsts Medienbranche auch als Machtapparat kennen, der das alles noch erweitern will. Und insofern ist der Film eigentlich auch schon sehr politisch, weil es einfach die Anfänge davon zeigt, wie Showbusiness und Politik schon lange Hand in Hand gehen.
Einblicke in die Geschichte Hollywoods, visuell und erzählerisch einer der spannendsten Filme des Winters für mich, Mank von David Fincher. Anke Lewicke hat über den Film und die Entstehung von Citizen Kane mit mir gesprochen. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Zeit bei uns für eine Sneak Preview. So werden im Kino die Vorstellungen genannt, in denen das Publikum nicht weiß, welchen Film sie zu sehen bekommen. Meistens sind das ja auch Filme, die noch gar nicht angelaufen sind in Deutschland. Und so ähnlich ist es auch mit der BBC-Anthologieserie Small Axe von Oscar-Gewinner Steve McQueen, der sich nach 12 Years a Slave vom Kino verabschiedet hat, um fürs Fernsehen zu arbeiten. Small Axe besteht aus 5 Spielfilmen und mindestens 2 hätten dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes im Wettbewerb gezeigt werden sollen. Small Axe wäre so sicherlich zu einem sehr großen Kinoereignis geworden, wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre. Die BBC strahlt derzeit immer am Sonntag eine Folge aus, in der es im Grunde um Rassismus und Diskriminierung gegen Schwarze geht oder wie hier in der ersten Episode unter dem Titel Mangrove um Polizeigewalt. Susanne Burg hat schon mal für uns den Blick gewagt in die Serie, die schon bald via Amazon Prime auch in Deutschland zu sehen sein wird. Erstmal hallo Susanne.
Hallo.
Small Axe besteht aus 5 Spielfilmen. Was hält denn die Miniserie konzeptuell zusammen?
In allen geht es im Grunde genommen um die Erfahrungen der karibischen Bevölkerung in Großbritannien, beziehungsweise eigentlich nur in London. Und zwar in der Zeit von den späten 1960ern bis in die 1980er Jahre. Warum gerade diese Zeit? Das ist die Ära nach der sogenannten Windrush Generation. Also bis 1971 kamen 500.000 karibische Einwanderer nach Großbritannien. Sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg auch umworben als Arbeitskräfte. Und 1971 verschärfte Großbritannien die Einwanderungsgesetze. Aber die da waren, versuchten eben dann sich in Großbritannien ein Leben aufzubauen. Und Steve McQueens Eltern gehörten zu dieser Windrush-Generation. Er selber wurde in London 1969 geboren und er verarbeitet hier also sehr persönliche Eindrücke und Themen.
Irgendwie interessant, dass sich Steve McQueen jetzt, 69 ist ein guter Jahrgang, also knapp so über 50, mit biografischen Elementen in seiner Arbeit auseinandersetzt und auch sehr persönliche Themen in den Vordergrund stellt, oder?
Ja, und zwar nachdem er sich filmisch erst um Kämpfe wirklich in anderen Ländern gekümmert hat, zum Beispiel um den irischen Hungerstreik in Hunger oder dem Kampf gegen die Sklaverei in den USA in 12 Years a Slave. Aber manchmal braucht man eben eine bestimmte Reife, das hat Steve McQueen in einem Interview erklärt, um Themen anzugehen. Und als der Film in London beim Filmfestival lief, da hat er gesagt, dass er erste Ideen für den Film schon vor 11 Jahren hatte.
At first, in fact, it started 11 years ago. I didn't know what the series would be, as far as I thought it would be like one story.
Ich dachte erst, es würde eine durchgehende Geschichte sein. Aber es gab dann so viele Geschichten darüber, wie schwarze Menschen in Großbritannien das Gefüge, die Textur des Landes verändert haben. Und ich habe nichts davon auf der Leinwand gesehen. Es wurde noch nicht mal darüber gesprochen. Es war also für mich wichtig, dass ich diese Geschichten erzähle. Naja, und daraus sind dann also 5 Filme geworden. Titelgebend, so viel noch, ist ein afrikanisches Sprichwort, das in Jamaika durch den Song Small Axe von Bob Marley berühmt wurde, bei dem es darum geht, der große Baum, also die Mächtigen, können auch von einer kleinen Axt gefällt werden, wenn man nur dranbleibt.
Dieser Spruch, dieses Sprichwort ist ja auch das Motiv im ersten Film der Anthologie, Mangrove. Mangrove sind ja auch diese großen, berühmten Bäume. Es geht um ein Gerichtsverfahren der sogenannten Mangrove 9. Was interessiert Steve McQueen an diesem sehr historischen Fall?
Ja, hier kommen 2 Sachen zusammen, die Steve McQueen interessieren. Zum einen, welche wichtigen Rückzugsorte hat sich die karibische Community in London geschaffen? Und zum zweiten, wie dringt das Leben von außen, der Rassismus der Zeit in diese Orte hinein? Nein. Der Rückzugsort ist in diesem Fall das Mangrove Restaurant in Notting Hill. Und wir tauchen mit Steve McQueen in dem Film mitten hinein in das Restaurant, riechen förmlich das karibische Essen, sitzen am Tisch der Unterhaltung. Alles ist in warme Farben getaucht. Das ist so die Perspektive dieser karibischen Bubble, die wir einnehmen. Und weil wir mit in dieser Bubble sind, sind wir genauso erschrocken, als dann die Polizei von außen für eine fadenscheinige Razzia eindringt und mit komplett überzogener Gewalt gegen die Community vorgeht. Auch bei einer Demonstration, die daraufhin 1971 stattfindet. 9 schwarze Aktivisten werden bei dieser Demonstration festgenommen und wegen angeblicher Anstiftung zu Krawallen angeklagt. Das sind die sogenannten Mangrove 9. Und in der zweiten Hälfte wird der Film dann zum Gerichtsdrama. Die Farben sind jetzt dunkler. Richter und Anwälte tragen eine Wig, eine Pferdehaarperücke. Und es wird klar, hier wird an alten Traditionen festgehalten. Steve McQueen inszeniert hier institutionelle Macht und er zeigt, wie sich die Angeklagten dagegen auflehnen. Sie verteidigen sich selber und der konservative weiße Richter ist deutlich überfordert von den Aktivisten. Das war der erste Fall, bei dem sich die britische Polizei mit Rassismus in den eigenen Reihen auseinandersetzen musste. Das zeigt McQueen. Und weil er sich immer auch ein bisschen am großen Bruder USA abarbeitet, zeigt er auch, institutioneller Rassismus ist nicht nur eine Sache der USA, es gibt ihn eben auch in Großbritannien.
Genau, der Film klingt auch so ein bisschen wie ein Pendant zu Aaron Sorkins Chicago 7, den man zurzeit auf Netflix sehen kann. Susanne, du hast noch den zweiten Film dieser Anthologie gesehen, Lovers Rock, und da merkt man auch schon bei dem zweiten Film, was für ein visueller Regisseur Steve McQueen doch ist. In diesem Film sind wir eine ganze Stunde bei einer Party in einem Privathaus in London mit dabei. Wie passt der denn in die ganze Reihe?
Ja, Reggae zieht sich durch alle Folgen. Im Hintergrund ist er sonst und hier ist Reggae ganz explizit Thema. Auch hier gibt es eine persönliche Referenz. McQueens Tante Molly hat sich wohl als Jugendliche abends immer weggeschlichen zu den sogenannten Blues- oder Hauspartys, Partys, die eben in Privathäusern stattfanden, weil schwarze Briten häufig nicht in andere Clubs reinkamen. Und bei diesen Hauspartys wurde musikalisch experimentiert. Hier wurde Reggae gespielt, auch Reggae, der ab Mitte der 70er Jahre in England entstand, der sogenannte Lovers Rock, daher auch der Titel dieses Films. Den kulturellen Kontext gibt uns Steve McQueen nicht. Er setzt ihn voraus. Es gibt keine große Handlung. Der Film funktioniert mehr wie so eine, ja, würde ich sagen, so eine immersive Installation. Es ist so ein visueller und akustischer Strom, bei dem es um Atmosphäre geht, um Flirt und Sinnlichkeit auf dieser Party. Das ist das eine, das Feiern, aber unterschwellig erzählt McQueen auch hier den Druck, die Spannung mit. Alle sind auf der Hut. Wenn die Männer tanzen, sieht man, wie sie förmlich die angestaute Wut wegtanzen. Wut, die sich dann auch in Aggression gegen die Mitfeiernden äußern, einmal in sexueller Gewalt. Die Party wirkt so ein bisschen wie so ein Dampfdrucktopf. Wahnsinnig viel Energie. Und das ist ganz brillant, wie Steve McQueen das macht, dass sich in dieser Partynacht so viel westindische Realität im London 1980 widerspiegelt. Also Steve McQueen zeigt für mich wieder, wie vielfältig er stilistisch arbeiten kann und ich bin ganz gespannt auf den nächsten Film.
Ganz begeistert. Susanne Burg über die Mini-Anthologie-Serie Small Axe. Man kann sie derzeit auf Englisch im Original sehen. Bei iTunes kann man sich die Folgen runterladen. Auf die deutsche Version muss man aber noch etwas warten. Spätestens im Januar soll es dann soweit sein. Dann werden diese 5 Spielfilme von Steve McQueen auf Amazon Prime auch auf Deutsch zu sehen sein. Es ist ein Film, der bis heute die Cineasten spaltet. Gaspar Noés Irreversible. In achronologischer Reihenfolge erzählte Noé Anfang der 2000er Jahre darin von einer brutalen Vergewaltigung an Monica Bellucci und der blutigen Rache an den Tätern. Explizite Gewalt, Sex, stroboskophafte Zeittunnelflüge machen das Werk formal und inhaltlich auch heute noch zum Kultfilm. Am 10. Dezember erscheint der Irreversible-Film nun als Straight Cut. Gaspar Noé hat den Film umgeschnitten und in eine chronologische Reihenfolge gebracht. Wie das Potenzial des Films ändert, darüber sprach ich vor der Sendung mit Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelecker, der Noés Film auswendig kennt, und wollte von ihm wissen, was ihn grundsätzlich an Irreversible fasziniert.
Ich würde den Film Irreversible als einen performativen Film bezeichnen. Es ist kein Film, der sich dadurch auszeichnet, dass er eine besonders komplexe Handlung hat, sondern der sehr stark auf das Ereignishafte, auf den Moment und auf das Erleben des Films abzielt. Und er löst sehr starke Emotionen aus, weil er ja eine Mischung ist aus einem, sagen wir mal, Liebesfilm und einem drastischen Rape-Revenge-Rachedrama. Und das ist also quasi ein Wechselbad der Gefühle, dass dieser Film auf eine sehr drastische und ereignissensationsreiche Weise erfüllt.
Vielleicht sollte man den Ausgangsfilm, also Irreversible von 2002, nochmal etwas filmhistorisch einordnen. Bis heute hängt über ihm so der Nimbus des Skandalfilms. Bei seiner Premiere in Cannes 2002 sind während dieser sehr berühmt gewordenen Vergewaltigungsszene an Monica Bellucci die Kritiker scharenweise aus dem Kino gelaufen. Was hat Noé da überhaupt angetrieben? Die Provokation der Provokationswillen?
Also Gaspar Noé ist definitiv ein Provokateur. Er hat ja angefangen mit einem ersten langen Spielfilm, der in Deutschland Menschenfeind heißt, der schon sehr drastisch mit Inzestmotiven und Racheelementen und auch Rassismus umgeht. Irreversible war dann ein Film, der im Vorfeld schon etwas Aufsehen erregt hat, weil es ging ja um das Ehepaar Bellucci, Vincent Cassel, die hier auch in intimen Szenen zu sehen sein sollten. Was noch nicht so klar war, ist, wie extrem gewalttätig der Film sein würde. Und tatsächlich, ja, das Publikum ging schon relativ früh zum Teil aus dem Film, und zwar in der Clubszene mit der Feuerlöschertötung. Das ist natürlich eine sehr drastische Szene. Und die Vergewaltigung kommt ja faktisch erst nach 40 Minuten ungefähr im Film. Und das war dann der zweite Moment, wo das Publikum sehr belastet war. Es ist aber so, dass Noé natürlich damit rechnet und sich auch dazu schon so geäußert hat, dass er das Gefühl hat, das macht ihn und die Leute, die im Film bleiben, stärker und lässt ihn in gewisser Weise schon auch triumphieren. Es ist also so ein bisschen eine Freude an der Provokation, die ihn auch antreibt als Künstler.
Wie essentiell ist denn für die ursprüngliche Fassung des Films Gaspar Noés Entscheidung, den Film, den Sie auch zu Recht als Rachegeschichte beschrieben haben, in einer achronologischen Reihenfolge zu erzählen, also eben nicht von vorne nach hinten?
Ich finde das ganz essentiell. Also die ursprüngliche Kinofassung, die es ja auch immer noch gibt und die auch weiterhin erhältlich sein wird, ist rückwärts erzählt und schafft eine ganz andere Verunsicherung. Der Film beginnt gewissermaßen mit dem Gewaltexzess und wird dann immer mehr zu einem erotisch konnotierten Liebesdrama. Und er endet eigentlich relativ idyllisch im Park, wo Monica Bellucci quasi eine Ahnung möglicherweise davon hat, dass sie schwanger ist, was sie ja vorher schon rausgefunden hat im Film. Und dann gibt es aber nochmal so eine kleine Wendung durch Stroboskopeffekte und eine rotierende Kamera, die so ein beunruhigendes Gefühl hinterlässt. Der Film endet dann mit, in dieser Fassung, mit dem Satz, die Zeit zerstört alles. Diese Rückwärtserzählung ermöglicht es uns nicht zu verstehen, warum diese Gewalt zu Beginn so exzessiv stattfindet, sondern die Begründung wird quasi nachgeliefert. Und es gibt ja eine besondere Eigenschaft des Films, nämlich, dass seine Rachegeschichte ins Leere läuft, denn der eigentliche Täter wird ja nicht bestraft gewissermaßen oder festgenommen, sondern ein Freund des Täters. Und das ist etwas, was in dem Straight Cut, der andersrum, also chronologisch richtig herum erzählt ist, dass da sehr deutlich wird. Also wir verstehen im Straight Cut sofort, dass das nicht der Täter ist, der da getötet wird, sondern eben ein anderer, während in der Rückwärtserzählung das überhaupt nicht klar wird und viele Leute es auch nicht bemerkt haben.
Ja, das würde mich jetzt interessieren. Uns liegt ja jetzt der Straight Cut vor, also die chronologische Reihenfolge des ursprünglichen Films. Wie hat sich denn der Film in Ihren Augen dadurch verändert? Also werden jetzt Sachen klarer, was eine logische Plot-Anordnung betrifft, oder geht das darüber hinaus?
Der Film ist im Straight Cut wesentlich klarer, auch kürzer, und das liegt daran, dass die Zeittunnel-Einstellungen jetzt nicht mehr nötig sind. Die werden ja nur verwirrend. Also alles, wo die Kamera durch die Zeit reist und in die jeweilige Sequenz davor, das ist herausgeschnitten. Der Film ist einige Minuten kürzer dadurch. Und gleichzeitig ist es so, dass wir sehr genau die Entwicklung der Figuren, das Verhältnis der Figuren verstehen. Das ist im Original-Cut rätselhafter, aber auch interessanter und dadurch ein komplexeres Erlebnis. Also die Rückwärtserzählung macht den Film tatsächlich anspruchsvoller. Gleichzeitig ist es so, dass wir im Straight-Cut einen sehr direkten Zugang zu der Liebesgeschichte bekommen. Also wir haben ein sehr intimes, direktes Verhältnis zu diesem Paar. Und das macht ihn schöner erstmal. Und dann kommt der Schock, denn die Vergewaltigung ist ja dann der erste Gewaltmoment im Film, in der Mitte des Films dann. Und da haben wir aber ein sehr enges Verhältnis bereits zu der Frau, die hier zum Opfer wird. Und das verändert die emotionale Disposition. Also der Film hat eine geradlinigere emotionale Entwicklung, einen direkteren Zugang zu den Figuren im Straight Cut, aber er ist weniger komplex und anspruchsvoll und dadurch auch weniger philosophisch, als man den Originalcut deuten könnte.
Aber es öffnen sich letztlich auch neue dramaturgische und ästhetische Strukturen, die es davor vielleicht gab, aber nicht so effektiv zu sehen waren? Oder ist das am Ende doch gutes Marketing, dass man einen Film zweimal schön nochmal vermarkten kann?
Ich bezweifle, dass gerade der Straight Cut jetzt das Objekt des Begehrens sein wird, denn der Film ist ja auf Blu-ray jetzt zunächst mal in der Vermarktung und als Heimmedium ist er ja zunächst mal gewünscht, überhaupt als Film, dass er verfügbar ist auf High Definition. Da gibt es mit Sicherheit viele Käuferinnen und Käufer. Ich denke, der Straight Cut wird als das wahrgenommen, was er ist. Er ist ein Remix, eine Spielerei. Er ist vielleicht ein Kommentar zum Originalfilm, aber er wird den Originalfilm nicht ersetzen und ihm auch nicht endgültig Konkurrenz machen. Also es ist ein interessantes Experiment. Ich habe ihn mit Gewinn gesehen, zumal ich den Originalfilm sehr gut kenne. Und ich hatte auch ein bisschen, ja, also nochmal andere Eindrücke. Aber wenn es um eine Wahl ginge, würde ich sofort den Originalcut vorziehen.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Filmen, die die Chronologie durcheinander wirbeln. Memento von Christopher Nolan, 5x2 von François Ozon. Jean-Luc Godard hat mal gesagt, ein Film braucht einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, aber nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge. Wieso machen Regisseure das eigentlich gelegentlich? Ist das der Spaß an der Verwirrung oder ist das auch eine legitime Erzählweise des Kinos?
Wie meistens hat Godard natürlich recht und ich würde sagen, die Rückwärtserzählung im Film kann man als einen philosophischen Zugang zu einer Existenzerkundung sehen. Wenn man zum Beispiel das mit Heidegger sehen würde, wäre das eine Art Vorlauf zum Tode, also gewissermaßen vom Ende her das Leben zu reflektieren. Und da ja ein Film wie Irreversible ja diesen Leitsatz hat, die Zeit zerstört alles, ist gerade die Rückwärtserzählung hier besonders zermürbend. Sie trifft uns, sie macht uns Dinge klar. Das ist eine Art Memento Mori. Und bei 5x2 ist es ja das Scheitern einer Ehe. Der Film beginnt mit der Scheidung und endet mit dem Kennenlernen, mit der Liebesgeschichte. Ähnlich ist es in Irreversible, nur wesentlich drastischer, weil wir halt hier mit Gewalt und Tod auch konfrontiert sind. Und Memento zum Beispiel ist ein Film, der in zwei Richtungen funktioniert, der also seine Zeitstränge vorwärts und rückwärts entwickelt und das vermischt. Das sind im Grunde Herausforderungen des Publikums, ich würde sagen die Verführung des Publikums zu einer Existenzerkundung.
Irreversible von Gaspar Noé. Kann man jetzt auch vorwärts gucken? Davor war ja rückwärts erzählt. Ich sprach darüber mit Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stieglegger. Vielen Dank für die Zeit.
Hat mich sehr gefreut.
Fast wäre mir eine ganze Sendung ohne das Wort Pandemie gelungen. Aber am Ende wollen wir nochmal auf das Kino in Zeiten von Corona blicken. Viele prophezeien ja das Ende des Kinos und den Beginn des Streaming-Zeitalters. Wie sehr die Dienste von der Pandemie aber wirklich profitiert haben, das hat Christian Bernd für uns untersucht.
Mein Leben ist nicht so verlaufen, wie Sie vielleicht denken.
Die Heldin in Wonder Woman 1984 ist in den 80ern gelandet, die goldene Zeit des Blockbusters. Davon sind wir gerade weit entfernt. Der Entschluss von Warner, die DC-Comic-Verfilmung in den USA an Heiligabend zeitgleich im Kino und auf dem Streamingdienst HBO Max herauszubringen, klingt nach dem endgültigen Durchbruch der Streamingdienste. Zwar haben in der Pandemie große Studios Blockbuster auf VOD herausgebracht, ohne sie vorher im Kino zu zeigen, aber nicht zeitgleich auf Streaming und Leinwand.
Also ich glaube, es ist kein Riesenschock mehr, weil man sich in diesem Jahr mittlerweile daran gewöhnt hat, dass die Kinos in einer anderen Verhandlungsposition stehen. Und das hat sich ja unter anderem schon gezeigt, indem AMC mit Universal verhandelt hat, dass dieses Kinofenster, also ein Film, der exklusiv im Kino gezeigt werden kann, kleiner geworden ist.
Nach AMC hat nun auch die drittgrößte Kinokette der USA, Cinemark, mit Universal einen Deal über eine verkürzte exklusive Spielzeit in den Kinos geschlossen. Es ist ein Trend, der schon vor Corona im Gange war, meint die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Denn zum einen sind die Zuschauer einfach anders geworden, haben anderes Verhältnis zum Thema Film und Kino entwickelt. Die Streaming-Plattformen haben ein anderes Portfolio, einen interessanten Kanon, den sie da eben offerieren.
Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Streaming-Dienste auf das Kino ganz verzichten würden.
Es gibt auch einige, die sagen, wer weiß, ob es nicht sogar wieder ein Reverse-Modell gibt und sich große Studios Kinoketten einverleiben oder sogar Streaming-Dienste Kinoketten kaufen. Mit Netflix ist da zum Beispiel ja auch zu rechnen, denn diese Pandemie wird irgendwann vorüber sein und dann werden Leute auch wieder ins Kino gehen.
Im Moment aber, so der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl, würden die Studios und Medienkonzerne wie Disney die Lage nutzen, um neue Geschäftsmodelle auszuprobieren.
Es ist natürlich jetzt die Gelegenheit, Verwertungs- und Auswertungsformen zu testen, wie es zu anderen Zeiten undenkbar war. Noch vor einem halben Jahr wäre es undenkbar gewesen, die Auswertungsfenster, die Exklusiven der Kinos so weit zu verkürzen.
Die Streaming-Dienste, die während der Pandemie noch einmal ihre Nutzerzahlen deutlich erhöhen konnten, werden auch nach der Pandemie nicht an Zulauf verlieren, denn es sei klar,
dass diese exklusiven langen Fenster nicht mehr halten in einer digitalen Welt, in der die Zuschauer Filme dann sehen wollen, wenn sie sie sehen wollen. Aber das heißt nicht, dass der Kinomarkt schon abgeschrieben wird. Ganz im Gegenteil. Der Kinomarkt ist unendlich wichtig für die Studios bei der Refinanzierung.
Das Kino müsste sich aber künftig wohl mit kürzeren Zeitfenstern abfinden. Das müsse aber kein Nachteil sein, denn die Zuschauer kämen dann nicht mehr, weil sie den Film zuerst im Kino sehen wollen, sondern weil sie das Kinoerlebnis schätzen. Tenet zum Beispiel habe mitten in der Pandemie in den Kinos erstaunliche 300 Millionen Dollar eingespielt. Und die Filmbranche könnte von den digitalen Anbietern profitieren.
Das sind für die Produktionslandschaft theoretisch goldene Zeiten, weil mehr Auftraggeber dazukommen. Auch über diese digitalen Plattformen wird sich der Markt um 10 oder vielleicht sogar 20% erweitern.
Dass die Streamingdienste zunächst das Geschäft belebt haben, meint auch der Filmwissenschaftler Tobias Haupt.
Man konnte sehr schön eigentlich beobachten anhand der Angebote, wie sich diese Anbieter entwickeln. Also erstmal von einer gewissen Anteils an Trash hin zu hochwertigen Eigenproduktionen, dass da schon eine Ausdifferenzierung stattgefunden hat. Eine Ausdifferenzierung, die tatsächlich erstmal die Konkurrenz im Medienensemble weiter belebt hätte zwischen dem Kino, zwischen der Veröffentlichung im Netz. Das ist jetzt alles natürlich abrupt geändert worden mit Anfang des Jahres.
Corona hat die Situation dramatisch verändert. Zwar habe es schon mit der Einführung des Fernsehens und dann mit dem Siegeszug der Videokassette einen Trend zum Heimkino gegeben, dem das Kino standhielt.
Es war eine Flut von Medien, die in den 80er Jahren die Mediengebrauch erstmal so richtig privatisiert haben, wenn man will. Also man kann spöttisch vielleicht sogar von so einer Art mediales Biedermeier sprechen, weil es den Rückzug ins Private gab durch die Kompaktdisk, den Personal Computer und dann eben durch die Videokassette.
Die Antwort auf Video war der Blockbuster, das Kino erfand sich neu. Aber die digitale Revolution sei anders.
Das hat sich heute viel, viel verschärft, weil die technischen Möglichkeiten nochmal völlig andere sind und weil es eben auch nochmal mehr Player sind als in der Zeit.
Die Streamingdienste werden wahrscheinlich noch einmal gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen und die Streaming-Zahlen werden in Zukunft nach Prognosen der Branche eher steigen als wieder fallen. Wie es mit den Kinos weitergeht, sei fraglich.
Ich weiß nicht, was von den Kinos übrig bleiben wird, wenn sie wieder öffnen dürfen. Dass das Kino überleben wird, ja. Ob das einzelne Kino überleben wird, das ist eine Sache, wo man jetzt doch ein wenig eher doch die Stirn in Falten legen sollte.